Wir sind in den Abschiedsreden, immer noch, achter Teil. Und im heutigen Teil der Abschiedsreden Jesu geht es darum, wie er seine Jünger ermutigt, an ihm festzuhalten, wenn der Druck zunimmt. Wenn sie sich fragen, ob das mit Jesus wirklich wahr ist, ob es wirklich so eine gute Idee ist, ihm nachzufolgen. Er sagt, er wird sich verabschieden, dann wären sie alleine. Er wäre nicht mehr da, um einzuschreiten und als schützender Herr vor ihnen herzugehen und sich für sie einzusetzen. Sie würden sich mit Sicherheit irgendwann fragen, ob es wert ist, diesem Jesus weiter zu folgen. Und ich glaube, wir kennen solche Situationen. Entweder wenn wir uns sowieso erst beginnen, mit Jesus zu beschäftigen, ist es wert, mich mit dieser historischen Figur, sagen wir mal zunächst mal, zu beschäftigen, mich näher auf ihn einzulassen, ihn und seine Worte vielleicht an mich und mein Leben heranzulassen. Oder wenn wir uns fragen, ob das Leben als Christ wirklich der Lebensentwurf ist, dem ich kompromisslos folgen will. Vielleicht ist Jesus etwas in den Hintergrund gerückt bei mir oder bei dir und schon merke ich, dass ich mich zum Beispiel mit mancher Frage, ob ich so denken oder reagieren sollte, nicht mehr beschäftigen muss. Mir fehlt der Vergleichswert. Jesus ist so hinterm Vorhang verschwunden und ich lebe so mein Leben und richte mich nicht mehr wirklich an ihm und seinem Wort aus. Ich sage einfach in der Öffentlichkeit nicht mehr, dass Jesus mir wichtig ist und dass ich glaube, dass er für jeden Menschen die Rettung ist. Es kommt einfach nicht mehr so freimütig über meine Lippen und dann wird vieles einfacher. Ich werde auch nicht mehr so komisch angeguckt, wenn ich darüber spreche. Wenn du das bei dir erkennst, dann ist dieser Text genau richtig für dich und diese Predigt hoffentlich auch. Vielleicht aber leidest du auch einfach am Zustand dieser Welt und an der Entwicklung unserer Gesellschaft. Und du suchst nach einer guten inneren Haltung dazu, einem weisen Blick in die Zukunft und deinem Umgang mit dieser Situation und deiner Reaktion darauf. Ich möchte mit uns einsteigen in diesen Text. Ich werde ihn im Verlauf der Predigt abschnittweise vorlesen und dann immer wieder auf den entsprechenden Abschnitt eingehen. Wir starten in Johannes 16 ab dem Vers 5 bis 8 zunächst einmal. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Einige von euch sind ja regelmäßige Bibelleser, viele von euch. Und wenn es euch so geht wie mir, dann gibt es Bibelstellen, über die stolpert man, die liest man und die liest man nochmal und die liest man nochmal und dann denkt sich jedes Mal, ich kriege das nicht zusammen. Das passt irgendwie nicht, ich finde den Clou nicht, was Gott da sagen will. Irgendwie bleiben immer Fragezeichen im Kopf. Und diese Stelle, finde ich, ist so eine. Ich glaube, das liegt daran, dass hier drei Kernbegriffe des Glaubens und der christlichen Theologie genannt werden, die wir reflexhaft mit einer Bedeutung füllen. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Nur passt diese Füllung dann nicht mehr so recht zum Rest des Textes und zur ganzen Situation, in der dieses Wort von Jesus gesagt wurde. Was können wir da machen? Wir können weiterlesen und sagen, ich bin noch nicht so weit. Das ist total legitim. Oder ich kann prüfen, ob ich vielleicht in den Text etwas hineinlese, was gar nicht da steht und was vielleicht auch gar nicht gemeint ist. Und diesem Ansatz würde ich heute Morgen gerne mal folgen, um uns vielleicht ein bisschen zu helfen, diesen Text für uns als Gewinn zu lesen. Und damit ist diese Predigt auch eine kleine Übung, mit anderen Stellen in der Bibel umzugehen, die mir vielleicht ebenfalls unverständlich vorkommen. Also, wie füllen wir diese drei Begriffe, von denen Jesus hier im Kern spricht, in Vers 8, reflexhaft oder auch aus Gewohnheit, weil wir einfach so über diese Begriffe nachdenken und belehrt sind darin. Erster Begriff, Sünde. Hier wissen wir von dem Zustand der Trennung von Gott. Sund, ein altes deutsches Wort, so ein Graben, eine Trennung. Die lebendige, unbelastete, vertrauensvolle Verbindung zu unserem Schöpfer ist gestört, ist unterbrochen und das nennt die Bibel Sünde. Zunächst mal als Ausgangssituation. Der Begriff Sünde beinhaltet dann den Gedanken der Zielverfehlung. Ein sündiges Leben ist ein Leben, was nicht zum Ziel führt, was Gott sich gedacht hat. Es führt zu Verletzungen, es führt zu einem Handeln und Denken und Entscheiden, was Gemeinschaft kaputt macht, was mich kaputt macht, was diese Welt kaputt machen kann und einfach nicht Gottes Werten entspricht. Letztlich bedeutet Sünde ein Ausgeliefertsein. Ein Ausgeliefertsein dieser Welt, ihrem System und ihren Mechanismen. Ein Verlorensein. Und ein Verlorensein in der Bosheit meines eigenen Herzens. Ich merke, dass ich das nicht alleine überwinden kann. Dass mir die Kraft, die Weisheit, die Entschlossenheit dafür fehlt, da herauszukommen. Mal rein als Charakterzustand. Mal ganz abgesehen von der Trennung von Gott, die ich natürlich selbstverständlich nicht alleine überwinden kann. Und so, ja, so haben wir eine Füllung für diesen Begriff Sünde, der im Sinne, im Großen und Ganzen ja korrekt ist. Dann haben wir den Begriff Gerechtigkeit. Demzufolge ist Gerechtigkeit etwas, was wir Menschen nicht haben. Gott ist gerecht, er ist richtig im Sinne von unverfälscht, in ihm ist nur Licht, kein Schatten. Man kann gerecht auch mit im Lot übersetzen, also so wie es sein soll. In unserem Leben ist nicht alles im Lot, nicht alles, wie es sein sollte. Bei diesem Begriff geht es also nicht um Fairness oder Gleichbehandlung, Gerechtigkeit in diesem Sinne, sondern um ein Ausgerichtetsein, um ein so wie gedacht sein, nämlich so wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat, wie ich bin, wie mein Herz ist, wie mein Handeln ist, wie diese Welt ist und das Leben in dieser Welt. Ja, das stimmt. Auch das haben wir als Begriff und als Füllung für diesen Begriff irgendwie korrekt im Kopf. Und dann gibt es den dritten Begriff, Gericht, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Ja, und im Gericht, dann kommt da alles zum Vorschein, worüber wir gerade gesprochen haben. Jedenfalls haben wir das so im Kopf. Da wird abgerechnet, da wird ein Strich drunter gemacht über unser Leben und dann wird gesehen, was bleibt. Wir müssen uns vielleicht verteidigen, wir müssen uns rechtfertigen, wir treten vor den Thron Gottes. Das Rechtfertigen gegenüber Gott ist naturgemäß, sieht nicht so gut aus, sagen wir mal so. Und damit ist das Wort Gericht in unseren Köpfen oft mit gleichbedeutend mit der Frage, was kommt nach dem Tod? Wo werde ich nachher sozusagen eingelassen, hineingelassen oder hineinsortiert, wenn man so will? Naja, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, das ist eine eigene Predigt. Aber nehmen wir das mal so. Und ich hoffe, ich tue euch nicht unrecht, wenn diese drei Begriffe mit ihrer reflexhaften Füllung vielleicht auch so bei euch gefüllt werden. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn ich also unseren Text so fülle, kommt der Heilige Geist, es geht ja um den Heiligen Geist, den Jesus senden will und der diese Sünde, Gerechtigkeit und Gericht den Menschen offenbart und klar macht, dann kommt der Heilige Geist, um Menschen mit ihrer Schlechtigkeit zu konfrontieren. Ihnen also zu zeigen, dass sie nichts bei Gott zu suchen haben und im Gericht abgeurteilt werden. Und dann denke ich mir doch als klug denkender Mensch, dann wäre es besser, wenn ich mich vor dem Heiligen Geist hüte. Da kommt nichts Gutes von ihm. Der Heilige Geist ist doch dementsprechend die pure Bedrohung. So könnte ich reflexhaft meinen. Der treibt mich in die Enge. Der schickt mich in die Hölle. Und leider wird diese Stelle oft benutzt, ja, ich möchte sagen missbraucht, um Menschen und diese Welt abzuurteilen und sicherzustellen, dass die falsch sind und ich richtig. Wenn wir nun aber wissen, dass Jesus sich hier in einer Abschiedssituation befindet, in der er den Jüngern Mut macht und sie auf das Leben ohne seine leibliche Gegenwart vorbereitet, dann fragt man sich, was soll dieser plötzliche Ausflug in das scheinbar furchtbare Ende der Zeit? Das passt doch nicht zusammen, Jesus. In dieser Ausflug in das scheinbare furchtbare Ende der Zeit gegenüber den Jüngern, die mit Tränen erfüllten Augen vor ihm stehen und nicht verstehen, warum er weggehen wird. Was soll das? Nun redet Jesus zum Glück in unserem Text weiter und erklärt gleich selbst im nächsten Vers, was er mit diesen drei Begriffen meint, und das möchte ich mal vorlesen. Oh, ja, viele Zettel. Ich lese nochmal ab Vers 8. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Mit jedem dieser drei Worte passen seine Worte weniger zu unserer Idee, was dort gemeint sein könnte. Was uns also plötzlich übrig bleibt, ist, Jesus zuzuhören, was er da meint, bevor wir auslegen, was wir meinen, was er sagt. Zuhören, warum Jesus diese Worte gerade in dieser Situation zu diesen Menschen sagt. Die Füllung dieser drei Begriffe ist in Jesu eigener Auslegung nämlich zunächst nicht allgemein, also für alle Zeiten gemeint, sondern sehr situationsbezogen und sehr sorgfältig ausgewählt. Er bezieht diese drei Begriffe auf seine momentane konkrete Situation und die momentane konkrete angsterfüllte Situation der Jünger. Erinnern wir uns, wo wir uns gerade befinden. Wir sind in den Abschiedsreden Jesu. Als Ermutigung für seine eigene Gemeinde schildert Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, was er und die anderen Jünger mit Jesus erlebt hatten. Sie hatten von Jesus persönliche Ermutigung bekommen und die war nötig. Am letzten Sonntag haben wir von Thomas gehört, dass eine sehr ungemütliche Zeit auf die Jünger zukam. Jesus sprach von Verfolgung, wenn Jesus nicht mehr da sein würde. Und dass die Jünger möglicherweise Anstoß an ihm nehmen würden und von ihm abfallen würden, so sagte er es. Wir lesen das in dem ersten Vers des 16. Kapitels. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Es bestand also die Gefahr, dass die Jünger zu Fall kommen würden, so eine andere Übersetzung für dieses Wort Anstoß. Warum? Weil der Grund für die Ausgrenzung und Verfolgung, die ihnen drohte, einzig und allein darin bestand, dass die Welt, in der sie lebten, Jesus ablehnte. Er wurde als Gotteslästerer umgebracht. Oder umgebracht werden, es liegt ja für sie noch in der Zukunft. Die führenden Juden waren sich einig, dieser Jesus musste weg und alle, die ihm folgten, waren gefährlich für den Frieden in Israel. Es würde also darauf hinauslaufen, dass die Jünger sich fragen würden, ob Jesus wirklich der war, der sie meinen, dass er war, der Sohn Gottes. Oder hatten sie sich doch blenden lassen? Wenn das passieren würde, würde nichts bleiben vom Kommen und Wirken Jesu. Vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst. Es würden keine Zeugen da sein, die bestätigen, dass Jesus Gottes Sohn war und dass an ihm das Leben abzulesen war, was im Sinne Gottes, also gerecht war. Wenn die Jünger abfallen würden, sobald Jesus nicht mehr leiblich da wäre, wäre die Mission Jesu zu Ende. Gescheitert. Und die Jünger ohne Vertrauen zu Gott. Darum ging es. Das stand auf dem Spiel. Darum redete Jesus zu ihnen und kündigte ihnen den Helfer, den Tröster, den Anwalt an. Diesen Geist Gottes, der ihnen helfen würde, das Bild von Jesus zu bewahren, was sie im Laufe der Jahre von ihm gewonnen hatten. Der die Erkenntnis von Jesus wachsen lassen würde, weil er ihnen ins Gedächtnis zurückrufen würde, was Jesus gesagt und getan hat. Klammer auf. Übrigens eine überzeugende Erklärung, wie die Evangelien entstanden sind. Wer das mal hinterfragt hat, ob das alles so richtig ist, was da steht. Der Heilige Geist hat die Geschehnisse den Jüngern in Erinnerung gerufen. Wir lesen hier, was Gott wollte, also hier in unserer Bibel. Wir lesen hier, was Gott wollte, dass wir es lesen können. Er hat durch den Heiligen Geist dafür gesorgt, dass wir das heute so lesen, wie wir es lesen können. Damit wir Jesus erkennen können, wie die Jünger ihn erkannt haben. Klammer zu. Zurück zu unserem Text. Also wir haben die Situation, wir haben den Rahmen geklärt, warum Jesus hier begann, vom Heiligen Geist zu sprechen. Er sollte die Jünger durch die kommende schwere Zeit bringen und ihren Glauben erhalten. Und jetzt wird es natürlich spannend. Was meinte er denn dann mit diesen drei Begriffen? Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ich versuche eine Auslegung. Erstens, was meinte Jesus hier mit Sünde? Er sagte ja, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Führen wir uns nochmal die Situation vor Augen. Jesus hatte die Konfrontation mit den geistlichen Führern des jüdischen Volkes ja, sagen wir es mal, wie es ist, er hat es ja auf die Spitze getrieben. Also er war ja nun nicht zimperlich damit zu sagen, komm, lass mal eine Konfrontation richtig passieren. Er hatte sich immer wieder gezeigt als der Messias ist, der von Gott gesandt ist, der Sohn Gottes. Er tat die Wunder des Messias und sprach in der Vollmacht des Messias. Und die jüdischen Führer sahen das alles und dachten, okay, er müsste es sein, aber das kann nicht sein. Das passt nicht in unsere Vorstellung und jetzt schon gar nicht. Und überhaupt würde uns das ja als geistliche Elite arbeitslos machen. Das wäre nicht so gut. Also die geistliche Elite lehnte ihn vollkommen ab, vor allem, weil er ihre Scheinheiligkeit entlarvte. Sie wollten ihn mehrmals umbringen und er hatte sich ihnen immer wieder entzogen. Ich mag diese Stellen, wo geschrieben wird, sie kamen und wollten ihn von der Klippe stürzen und er ging durch sie hindurch. Das war die Macht Jesu. Und die Ohnmacht der geistlichen Elite, die sie zur Weißglut trieb. Alles lag in seiner Macht. Alles hatte er unter Kontrolle. Er forderte sie immer wieder heraus und sie arbeiteten sich an ihm ab. Und so wird das wahr, was wir schon in Johannes 1 im Vers 10 lesen. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, also ganz konkret zu diesen Menschen damals, mit denen er lebte. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das war die Sünde. Die Sünde der Welt, die ihn umgab, so ein Begriff der dieser Begriff Welt, Kosmos, meint ja die Welt, die sichtbare Welt, die uns umgibt. Natürlich ist der Begriff Welt hier auch überzeitlich zu lesen, also deswegen können wir die Begriffe nachher gleich auch auf uns übertragen. Aber hier sind wir erstmal in der damaligen Situation. Zunächst geht es hier um die konkrete Wirkungszeit Jesu unter den Menschen, die mit ihm lebten und die ihn erlebt haben. Und die nicht glauben konnten, die nichts von ihm wissen wollten. Das war die Sünde, das markierte die Trennung zwischen Gott und ihnen, logisch. Jesus macht den Jüngern also klar, wenn ihr euch fragt, ob dieser Jesus, ob ich, den ihr erlebt habt, dessen Worten ihr folgt, den ihr anbetet und den ihr verkündet, wirklich der war, der er sagte zu sein, dann vertraut auf den Heiligen Geist, der euch in alle Wahrheit leiten wird. Er wird euch immer wieder zu mir hinleiten, denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wird eure Gedanken immer wieder einfangen und euch in Erinnerung rufen, was ich gesagt habe, wie ihr mich erlebt habt, wie begeistert, erstaunt, erschüttert, bewegt ihr wart von dem, was ihr mit mir erlebt habt. Er ruft euch meine Wirklichkeit immer wieder in eure Wirklichkeit zurück. Wer nicht an mich glaubt, der bleibt in der Sünde, also ohne Zugang zu Gott und ohne Orientierung für sein Leben. Ich bin die Tür in das neue Leben und in die neue Welt, in das Reich Gottes, was mit mir beginnt, sagt Jesus hier. Bleibt dabei. Glaubt an mich, auch wenn ihr aus den Synagogen geworfen werdet und um meines Namens willen verlacht oder verfolgt werdet. Das meinte Jesus hier mit diesem Begriff Sünde. Die Trennung, die Ablehnung der damaligen Menschen wobei sie doch an Jesus festhielten, also die Jünger. Und sie sich im totalen Kontrast zu ihrer Umwelt befanden und ahnten, dass sie damit alleine sein würden und sich selbst rechtfertigen müssten und standhalten müssten bei all den Anfeindungen und Fragen und Verlachungen und Verfolgungen, die kommen würden. Zweitens, was meint Jesus hier mit Gerechtigkeit? Vers 10, er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Also das ist der erste Punkt, der erste Moment, wo ich in diesem Text denke, hä? Gerechtigkeit habe ich so als Qualitätsbegriff, ne? Das ist gerecht, das ist richtig. Und jetzt spricht er davon, dass er zum Vater geht? Wie geht das zusammen? Der stärkste Beweis, dass Jesus tatsächlich der war, der er sagte zu sein und den die Jünger in ihm erkannt hatten, war, dass er vor ihren Augen von Gott in den Himmel aufgenommen wurde. Erstaunlicherweise deutet Jesus selbst seine bevorstehende Himmelfahrt, wie wir es nennen, als für die Jünger noch eindrücklichere Bestätigung, dass er Gottes Sohn war als die Auferstehung. Was ich mal ganz in dieser Situation lassen würde. Bei der Auferstehung würden sie ja nicht dabei sein. Sie würden Jesus einfach wieder begegnen, dem Auferstandenen, und das kaum glauben können, aber dann doch ihn erkennen. Aber das wäre unverständlich genug und jeder irgendwie auf seine Weise begegnet ihm und dann müssen sie sich selbst gegenseitig Zeugnis geben davon und bist du ihm auch. Die Frauen haben gesagt, er lebt wieder wie und so und viele Fragen, viel Unklarheit, viel Zweifel. Aber wenn sie miteinander versammelt waren und Gott ihn vor ihren Augen aus ihrer Mitte in den Himmel aufnehmen würde, dann könnten sie sich erstens immer wieder gegenseitig versichern, dass sie sich das nicht eingebildet hatten oder geträumt hatten. Und zweitens wäre damit klar, dass Gott zu Jesus vollkommen Ja gesagt hat. Keiner kann in den Himmel, in die direkte Gegenwart Gottes kommen, der nicht komplett deckungsgleich ist mit dem Willen Gottes, nämlich gerecht. Er war der Gerechte, der, an dem man ablesen konnte, wie Gottes Wesen ist. In ihm war der Vater vollkommen zu sehen, wie er es gesagt hat. Das war der Beweis. Seine Lebensart entsprach dem, was Gott sich unter dem Leben auf dieser Welt gedacht hatte. Und all seine Aussagen über ihn und das Leben und die Welt bestätigte Gott für die damaligen Jünger, spätestens mit der Himmelfahrt. Der Vater nahm Jesus zu sich auf und er setzte sich zur Rechten Gottes als Dokumentation seiner Gerechtigkeit. Das heißt, der Heilige Geist würde den Jüngern klar machen, dass ihr von Jesus erfülltes Herz genau die Menschen aus ihnen machen würde, die Gott aus ihnen machen möchte. Jesu Gerechtigkeit würde durch den Geist Gottes ihre Gerechtigkeit werden. Jesu Gerechtigkeit würde durch den Geist Gottes ihre Gerechtigkeit werden. Ihm zu folgen war der richtige Weg. Gerade, dass er direkt zum Vater gehen würde und sie ihn nicht mehr sehen würden, war der Beweis für die Gerechtigkeit, also die Richtigkeit Jesu. Und so ermutigte Jesus sie hier. Ihm zu folgen hieß, Teil von Gottes neuem Volk, von Gottes Familie zu sein. Ihm zu folgen hieß, Anteil zu haben an der neuen Ordnung dieser Welt, an der neuen Schöpfung, an der Wiederherstellung, an der Wiederaufrichtung dieser Welt, an der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht oder die Kraft, kann man auch sagen, Gottes Kinder zu werden. Darum ging es hier. Gerechtigkeit. Und was meint Jesus jetzt mit Gericht? Damit war auch klar, dass der, der ihn verhindern wollte, der Fürst dieser Welt, wie Jesus ihn nennt, falsch lag. Womit wir bei diesem dritten Begriff Gericht sind. Und was das Gericht betrifft, Vers 11, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Reflexhaft haben wir, wie gesagt, beim Gericht ein zukünftiges Szenario am Ende der Zeiten, also das Endgericht über die Menschen im Sinn. Aber Jesus spricht hier von etwas ganz anderem. Er spricht von dem, was in den nächsten Stunden passieren würde. Er, der Sohn Gottes, würde am Kreuz sterben, weil er dem Bösen Raum lassen würde, sich an ihm auszutoben und seine ganze widerliche Fratze zu zeigen. Und Jesus ließ sich ans Kreuz schlagen, damit der Satan aus der Deckung kommt und jubelt und damit Jesus dieser Welt zeigen könnte, dass die Liebe gewinnt. Paulus erklärt uns das später im Kolosserbrief, 2 Vers 15. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg errungen. Das ist das, was Jesus hier ankündigt. Für die nächsten Stunden, die die Jünger erleben würden und die sie zutiefst erschüttern und verwirren würden, sodass sie weglaufen und sich verstecken, außer der eine, der beim Kreuz blieb. Und wir erinnern uns, es geht Jesus darum, dass seine Jünger nicht im Nachhinein Anstoß an ihm nehmen und an ihm zweifeln würden. Es wäre ja höchst menschlich, wenn sie sich angesichts von Angst und Verfolgung fragen würden, ob sie auf der richtigen Seite stehen. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das ist eine Frage von Verantwortung für die eigene Familie und sonst etwas. Und Jesus versichert ihnen, ja, ihr folgt dem Richtigen. Ich bin der Herr, von Gott eingesetzt als König über sein Reich, was mit mir in dieser Welt begonnen hat. Der Böse ist entmachtet. Und alle, die gegen mich sind und damit bewusst oder unbewusst für den ehemaligen Fürst dieser Welt sind, sind auf der Verliererseite. Der Teufel ist besiegt. Er kann noch rumkläffen wie ein Hund an einer Kette, sagte mein Bibellehrer immer. Hast du Angst vor dem Teufel? Brauchst keine Angst vor dem Teufel haben. Er ist wie ein Hund an einer Kette. Er rennt auf dich zu, kläfft und macht seine Zähne breit und dann zack, reißt ihn die Kette zurück, weil er dich nicht erreichen kann. Er ist an der Kette. Er ist an der Kette. Er ist besiegt. Er kann auch heute noch verführen. Davor warnt uns Jesus. Aber wenn ihr euch nicht mit ihm verbündet, dann hat er keine Macht über euch. Er ist geschlagen, er ist ohnmächtig. Ich bin der Sieger, sagt Jesus. Ich bin der Sieger. Und jetzt lesen wir die letzten Verse dieses Abschnitts ab Vers 12. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert, was wir jetzt ganz gut verstehen können. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Hören wir die Dreieinigkeit durchklingen? Vater, Sohn und Heiliger Geist in ihrem Miteinander, in ihrem Aufeinander angewiesen und aufeinander ausgerichtet sein. Er gehört zum Vater. Das, was dem Vater gehört, gehört zu ihm. Er schickt das, was der Heilige Geist sagt, was aber eigentlich vom Vater kommt. Das ist die Kraft Gottes. Der Heilige Geist führt die Jünger zum vollen Verständnis der Wahrheit, indem er ihnen die Herrlichkeit von Jesus offenbart. Die Wahrheit ist nicht in unserer Hand, sagt er ihnen damit auch. Sie ist in Jesus unser Gegenüber. Die Wahrheit ist nicht in unserer Hand, sie ist in Jesus unser Gegenüber, dem wir uns durch den Heiligen Geist nähern und der uns hilft, an Jesus festzuhalten. Er sortiert das Denken in Richtung Wahrheit. Unsere Erkenntnis bleibt Stückwerk. Aber durch den Heiligen Geist sind wir in der richtigen Richtung und er bewahrt uns vor Verirrung. Er ordnet unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, besonders wenn es eng wird und der Druck zunimmt und die Fragen und die Zweifel kommen, weil wir uns zu Jesus bekennen. Jesus kündigt den Jüngern den Heiligen Geist an als den, der ihnen helfen würde, an Jesus festzuhalten. Er würde ihren Eindruck festigen, dass er der Sohn Gottes ist und er würde ihnen in Erinnerung rufen, wie gerecht sein Leben war, also wie klar er den Vater wiedergespiegelt hat. Und er würde ihnen klar machen, dass beim bevorstehenden Kreuzestod Jesus nicht verlieren würde, sondern dass das personifizierte Böse der Satan gerichtet werden würde. Denn Jesu Tod Jesus würde den Tod überwinden. Er würde auferstehen und zum Vater gehen, aber durch seinen Geist in ihnen, in der Welt weiterwirken. Ja, Jesus stirbt am Kreuz, steht auf, geht zum Vater und kommt durch den Geist wieder in die Jünger, damit das Werk Jesu, von dem wir vorhin gesprochen haben, weitergeht. Und damit Gott weiter durch die Menschen, die ihm folgen, in dieser Welt retten kann, um sie aus der Verlorenheit zu retten. Aus dem Leben, was ohne Bindung an den dreieinigen Gott am Ziel vorbeiläuft und damit sündig bleibt. Und damit sind wir bei uns. Wir können aus diesem Text lernen, dass der Heilige Geist genau das auch in uns und in dir tun möchte. Er will dir den Sohn Gottes, Jesus, zeigen, ihn für dich erkennbar machen. Er will dir zeigen, wie richtig es ist, dass du dein Denken, Fühlen und Handeln von Jesus ausrichten lässt und von seinem Heiligen Geist sortieren lässt. Sein Ziel ist, dass du ihn und seine Werte verkörperst. Liebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gnade, Güte, Klarheit will er in dir groß machen, damit Menschen durch dich Jesus und seine Gerechtigkeit erkennen. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus Werkgerechtigkeit, damit du gut dastehst vor Jesus, vor Gott. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern einfach, weil er durch dich in dieser Welt präsent ist. Wir sind das Licht der Welt. Das ist einfach so. Und Jesus wird durch uns wirken aus seiner Kraft heraus, einfach weil du ihm vertraust und ihm folgst. Und er will dein Herz beruhigen, wenn du dich fragst, ob diese Welt nicht doch zum Teufel geht und sein Opfer ist. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Was du auch immer für eine Bedrohung für dich oder diese Welt siehst, sie wird nicht das letzte Wort haben. Warum? Weil durch dich und den Heiligen Geist in dir die neue Welt in diese alte hineinscheint und Menschen Hoffnung macht. So wie Jesus die Jünger aktivierte, in der Kraft des Geistes weiterzumachen, aktiviert er uns, aktiviert er dich, dieser Welt Jesus zu zeigen, ihn zu verkörpern und damit die Hoffnung der Welt. Gerade wenn du das Gefühl hast, die Welt wird immer schlimmer und du dich verunsichert fühlst, ob das mit Jesus wirklich zum Ziel führt und reicht, gerade dann möchte er in dir aktiv werden durch den Heiligen Geist. Er lässt diese Welt nicht los. Er lässt dich nicht los, wie chaotisch und verunsichert du auch bist, auch für dein eigenes Leben. Er lässt dich nicht los. Er hält dich, er hält diese Welt und damit dich weiter in der Hand, was du auch erlebst. Lass dich nicht irre machen, sagte er damals den Jüngern. Nehmt keinen Anstoß an mir. Fallt nicht ab von mir. Lasst euch nicht irre machen. Seine Liebe wird gewinnen über die Dunkelheit und Verirrung dieser Welt. Die Tiefe der Liebe Gottes hat die Tiefe und Verlorenheit dieser Welt überwunden. Jesus ist der Sieger und seine Gemeinde mit ihm. Das zu erkennen, Jesus zu erkennen, ist die tiefste Erkenntnis, die ein Mensch haben kann, die du haben kannst. Jesus anzuschauen und zu erkennen, ist das Tiefste, was du erkennen kannst. Jede Minute, die du dich mit ihm beschäftigst, jede Minute, in der du sein Leben studierst, in jede Minute, in der du mit ihm sprichst, ist eine großartige Investition in dein Herz, das Teil der neuen Welt ist, während diese alte stöhnt und leidet und die Menschen in ihr. Diese Investition erhöht deine Strahlkraft und durch dich wird der Auferstandene sichtbar. Und das sortiert unser Denken. Das sortiert unser Denken. Das macht Kompromisslosigkeit wirklich. Das hilft uns, klar Ja zu sagen zu dem einen und klar Nein zu sagen zu dem anderen. Das hilft uns, Entscheidungen zu treffen, die uns auch etwas kosten. Das hilft uns auch, einer Gefahr ins Auge zu stehen, wenn wir den Mund aufmachen, die Gefahr, in Deutschland belächelt zu werden. In anderen Teilen der Welt wird man verfolgt, ins Gefängnis gesperrt oder Schlimmeres für seinen Glauben. Gott möchte sichtbar werden durch dich, durch uns, durch mich in dieser Welt und dafür sich selbst erkennbar machen durch den Heiligen Geist und unser Denken sortieren, damit wir ihm so klar folgen, wie die Jünger ihm dann gefolgt sind. Und weil sie das getan haben, sitzen wir heute hier. ist es, ihnen zu danken, dass sie nicht abgefallen sind durch den Druck, den sie erlebt haben, damit wir heute sein Wort haben und von ihm wissen und ihm nachfolgen können und unseren Retter kennengelernt haben, dessen Liebe über alles geht. Amen.